Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Enne Seidel. Guten Morgen. Er war der letzte jüdische Bürger der Stadt Halle, der den Nationalsozialismus noch selbst miterlebt hat, der Geologe Max Schwab. Vor kurzem ist er gestorben und jetzt stehen die jüdische Gemeinde und die Stadt vor der Frage, wie erinnern wir an den Holocaust, wenn keine Zeitzeugen mehr da sind? Gleich eine Reportage aus Halle. Außerdem geht es um Beerdigungen ohne Sarg. Wer sich in Deutschland nicht in einer Holzkiste, sondern zum Beispiel in einem Tuch beerdigen lassen will, wird feststellen, das ist gar nicht so einfach. Der rechtsextreme Anschlag auf die Synagoge in Halle vor 4,5 Jahren hat bei Max Schwab schlimme Erinnerungen wachgerufen. Der frühere Geologieprofessor war an dem Tag selbst nicht in der Synagoge, aber als er gehört hat, was passiert ist, dachte er an die Reichspogromnacht von 1938. Die hat Max Schwab als Kind selbst miterlebt. Sein Vater wurde später in Auschwitz ermordet. Max und sein Bruder überlebten den Holocaust in Halle. Max Schwab war der letzte noch lebende Bewohner der Stadt, der die Verfolgung durch die Nationalsozialisten selbst miterlebt hat und den jüngeren Generationen davon erzählen konnte. Vor 3 Wochen ist Max Schwab im Alter von 92 Jahren gestorben. Gestern fand in Halle die Trauerfeier statt und Niklas Ottersbach war dabei.
Rabbiner Jolt Baller eröffnet die Trauerfeier für Max Schwab. Rund 200 Gäste sind zum jüdischen Friedhof von Halle gekommen. Max Schwab hat sich vor ein paar Jahren selbst als den letzten Mohikaner bezeichnet. Der letzte noch lebende Jude aus Halle, der die Nazi-Zeit überlebte. Vor 1933 zählte die jüdische Gemeinde Halle über 1000 Mitglieder. Nach der Shoah waren es keine 50 mehr. Schwabs Tod sei eine Zäsur, sagt Max Priworotzki, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Halle.
Max Schwab war einer der wenigen, jetzt wahrscheinlich der letzte Mitglied der Gemeinde, die davor existierte. Mit seinem Tod haben wir keinen mehr.
1932 kam Max Schwab in Halle zur Welt. Sein Vater Julius Schwab, ein Viehhändler, wurde in den 1930er Jahren erst enteignet und 1938 nach der Reichspogromnacht verhaftet. Vater Julius Schwab kam ins KZ Buchenwald. Er wurde dann nach 6 Wochen wieder freigelassen mit der Auflage, Deutschland zu verlassen. In einer Dokumentation von Medienstudenten der Uni Halle erinnert sich Sohn Max Schwab an die Rückkehr seines Vaters nach 6 Wochen Konzentrationslager.
Und dann geht die Tür auf, das heißt, es klingelt. Und der Julius steht in der Tür, sehr verändert, kahlköpfig, eher kränklich. Und ja, was macht der Mensch dann? Er fängt an, den Tränen freien Lauf zu lassen. Das hat das Kindergemüt sehr stark beeinflusst, dieses Zusammenfallen.
Später floh Vater Julius in die Niederlande, doch als die Wehrmacht dort einmarschierte, kam er erst ins Durchgangslager Westerbork und anschließend nach Auschwitz. Dort wurde Julius Schwab 1942 vergast. Sohn Max Schwab durfte ab 1938 die Schule nicht mehr besuchen. Seine Mutter, eine Christin, trat 1930 aus Liebe zu Mann Julius zum Judentum über. Nun, um ihre Kinder in den Kriegsjahren zu schützen, reichte sie die Scheidung ein. Dadurch rückten ihre beiden Zwillinge Max und Günther auf der Deportationsliste weiter nach hinten. Kurz vor der Zwangstaufe zerstörten Fliegerbomben das Haus der Schwabs. Wenig später befreiten die Amerikaner die Stadt Halle. Max Schwab hatte die Judenverfolgung und den Zweiten Weltkrieg überlebt und er blieb in Halle, wurde in der DDR Geologe und bekam 3 Söhne. Einer von ihnen, Tobias Schwab, beschreibt seinen Vater Max so: friedlich, liberal, empathisch.
Und er war, ich würde sagen, ein gläubiger Naturwissenschaftler, wenn man das so sagen darf. Er selbst hat gesagt, wer lange genug Naturwissenschaft macht, fängt irgendwann an zu glauben.
Zu DDR-Zeiten blieb Max Schwab auf Distanz zum SED-Staat. Sein Status als Verfolgter des Nazi-Regimes wurde ihm 1958 aberkannt, mit der Begründung, dass sich Max Schwab nicht aktiv am Aufbau der DDR beteiligt hätte. In die SED trat er nicht ein. Um nicht in den Fokus der Stasi zu geraten, hielt Max Schwab Abstand zur jüdischen Gemeinde Halle. Das änderte sich nach 1990. Nach der Friedlichen Revolution engagierte sich Max Schwab im Vorstand der jüdischen Gemeinde und wurde so zum Bindeglied für die neu ankommenden jüdischen Einwanderer aus dem postsowjetischen Raum. Max Priworotsky, ursprünglich aus der Ukraine stammend, war einer von ihnen und ist inzwischen seit 25 Jahren Chef der jüdischen Gemeinde Halle.
Also er war der Vorstand in der Zeit, als wir absolut unerfahren, ohne Deutsch zu sprechen, ohne, also zum ersten Mal im Ausland, also hier gekommen sind und Unterstützung gefunden haben.
Später engagierte sich Max Schwab bei der Stolperstein-Verlegung. Er hat Namen recherchiert und den Zeitgeschichtenverein in Halle beraten. Ein Verein, der sich um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und die SED-Diktatur kümmert. Projektleiterin Anne Kupke bereitet sich schon länger darauf vor, dass die Zeitzeugen langsam aussterben, indem sie diejenigen, die noch sprechen können, interviewt.
Insofern bekommen dann die Archive natürlich größere Bedeutung. Und wir stehen jetzt schon lange eigentlich vor der Situation, dass wir nicht jede Schulklasse, die was zum Thema machen möchte, die nun mit einem Zeitzeugen zusammenbringen können. Schön wäre das, aber da müssen wir schon lange auf Medien, auf Videos, auf Filme und so weiter zurückgreifen.
Und es rückt die zweite Generation mehr in den Zeitzeugenfokus, sprich die Kinder der Holocaust-Überlebenden. Tobias Schwab hat zuletzt seinen Vater Max öfter bei Schulklassenbesuchen begleitet. Und er will das nach dem Tod seines Vaters auch weiterhin tun. Die Erinnerungen an seinen in Auschwitz ermordeten Großvater und die jüdische Kindheit seines Vaters in der NS-Zeit wachhalten.
Es gibt dazu auch Untersuchungen. Die zweite Generation der durch die Shoah leidenden Menschen durchaus nicht nur das DS-Erinnern geerbt haben, sondern auch den Auftrag geerbt haben, darauf aufmerksam zu machen und daran zu erinnern.
Und dann geht der Sarg von Max Schwab auf seine letzte Reise. Er wird vom großen jüdischen Friedhof am Rande der Stadt auf den kleinen jüdischen Friedhof direkt neben der Halleschen Synagoge transportiert, wo eigentlich schon lange kein Platz mehr für Beerdigungen ist, aber für Max Schwab eben schon. Zum Schluss legen die Gäste der Trauergemeinde nach jüdischem Ritus Steine auf seinen Grabstein. Rote, blaue, graue Steine. Max Schwab, der zu Lebzeiten als Geologe den Steinen so nahe war, ist nun also auch im Tod mit ihnen verbunden.
Niklas Ottersbach, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, über den Holocaust-Überlebenden Max Schwab. Gestern fand die Trauerfeier statt für den letzten jüdischen Zeitzeugen der NS-Zeit, der Stadt Halle. Beerdigungen ohne Sarg, nur in einem Leichentuch, die sind in Deutschland mittlerweile erlaubt, jedenfalls in den meisten Bundesländern. Im Islam ist die Bestattung ohne Sarg üblich und so haben Muslime auch in Deutschland das Recht, sich im Tuch beerdigen zu lassen. Wie aber ist das für Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften oder für Menschen ohne Religion? In den entsprechenden Landesgesetzen steht nämlich meistens, dass die Bestattung ohne Sarg nur aus religiösen oder aus weltanschaulichen Gründen möglich ist. Christian Röther ist der Frage nachgegangen, wer sich in Deutschland wie bestatten lassen darf. Und er hat festgestellt, es ist kompliziert.
Wie möchte ich später mal bestattet werden? Diese Frage stellt sich wohl jeder und jede irgendwann. Die meisten Menschen in Deutschland beantworten sie inzwischen mit der Feuerbestattung und einer Urne. Aber es gibt auch Menschen, die möchten in das gute alte Erdgrab. Und zwar, und das ist neu, ohne Sarg, nur im Leichentuch. Für Musliminnen und Muslime gibt es in den meisten Bundesländern inzwischen entsprechende Regelungen, denn der Islam sieht diese Art der Bestattung vor. Und das Judentum übrigens auch. Aber ohne Sarg ins Grab Ist das in Deutschland auch für eine Christin möglich oder für einen Atheisten?
Es ergibt sich automatisch, dass man dann auch nicht-muslimischen Bevölkerungsgruppen diese Freiheit gestatten muss. Das ergibt sich aus Gründen der Gleichbehandlung.
Meint Norbert Fischer. Der Kulturwissenschaftler und Historiker forscht seit Jahrzehnten zur deutschen Bestattungskultur.
Wer sich zum Beispiel auf weltanschauliche Gründe beruft, wird sich auch ohne Sarg, zum Beispiel in einem Leintuch, beisetzen können, soweit es die hygienischen Verhältnisse erlauben. Das ist mal eine ganz wichtige Einschränkung.
Allerdings müsse man dabei mit Widerständen rechnen. Von Bestattern, von Behörden, von Friedhofsverwaltungen. Denn das ist oft so bei neuen Bestattungsformen, hat Norbert Fischer beobachtet. So gab es etwa auch gegen die Seebestattung noch vor ein paar Jahrzehnten große rechtliche und politische Vorbehalte. Inzwischen ist eine Seebestattung meist jedoch problemlos möglich. Deshalb gelte:
Diese Rechte, also zum Beispiel auch weltanschauliche Gründe zur Aufhebung der Sargpflicht, muss man sich dann eben nach und nach erkämpfen.
Ähnlich wie Norbert Fischer schätzt auch Rainer Sörries die rechtliche Situation ein. Der evangelische Theologe befasst sich ebenfalls seit langer Zeit mit Bestattungen, auch mit denen ohne Sarg.
Wenn Sie dann fragen, ob das denn dann nicht auch für einen Christenmenschen oder überhaupt für jedermann möglich ist, so meine ich zumindest, wenn das jemand einklagen würde. Es heißt ja bei den Muslimen, die sarglose Bestattung ist aus religiösen Überzeugungen möglich. Dann sage ich eben, jawohl, als Christ bin ich der Überzeugung, dass mir die sarglose Bestattung zu meinem christlichen Glauben besser passt. Ich meine, damit käme ich vor jedem Verwaltungsgericht durch. Aber ob das schon mal praktiziert wurde, weiß ich nicht.
Tatsächlich gibt es einen solchen Fall, der erregte jedoch kaum öffentliche Aufmerksamkeit und ist deshalb selbst Experten kaum bekannt. 2019 vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Ein christliches Ehepaar wollte sich gerichtlich erlauben lassen, ohne Sarg bestattet zu werden. Die zuständige Kommune hatte das zuvor abgelehnt, obwohl das Ehepaar eine religiöse Begründung lieferte. Die wird nämlich verlangt vom Bestattungsgesetz in Baden-Württemberg. Die Eheleute argumentierten, Jesus Christus sei ebenfalls ohne Sarg bestattet worden. Und etwa die koptische Kirche praktiziere die sarglose Bestattung bis heute. Das Gericht allerdings ließ sich davon nicht überzeugen und teilte mit:
Die 12. Kammer ist zu der Auffassung gelangt, dass ihnen kein Anspruch zustehe, nach ihrem Tod sarglos in Tüchern bestattet zu werden. Zwar sei die Regelung bei einer Auslegung im Lichte des Grundgesetzes nicht von vornherein auf Angehörige der muslimischen Religionsgemeinschaften beschränkt. Die Religionszugehörigkeit der Kläger sehe aber eine Bestattung ohne Sarg nicht vor. Es sei den Klägern nicht gelungen, die Existenz einer Glaubensregel ihrer Religionsgemeinschaft darzulegen, die diese Bestattungsart gebiete.
Heißt also, nur wenn die Religion der Verstorbenen es explizit vorschreibt, ist eine Bestattung ohne Sarg erlaubt. So ist die rechtliche Situation derzeit in Baden-Württemberg und auch in den meisten anderen Bundesländern. Kritik an dieser Regelung kommt vom Verein Eternitas, einer bundesweiten Verbraucherinitiative für Bestattungskultur.
Es ist natürlich nach dem Gesetzeslaut korrekt, das Urteil. Aber was unabhängig davon, ist natürlich dieses Gesetz unserer Meinung nach viel zu streng.
Alexander Hellbach ist Pressesprecher von Eternitas. Er fordert sarglose Bestattungen für alle, die sie sich wünschen.
Es spricht jetzt aus rein praktischen und hygienischen Gründen nichts dagegen, Menschen auch ohne Sarg zu bestatten. Und warum sollte das nicht allen Menschen offenstehen, die diesen Wunsch durchaus zu Lebzeiten geäußert haben? Einschränkung eben wirklich selbst geäußerter Wunsch, nicht, dass jemand, um Geld zu sparen, sagt, ich verzichte auf den Sarg.
Auch bei sarglosen Bestattungen ist allerdings zunächst ein Sarg vorgeschrieben, um den Leichnam zum Grab zu transportieren. Billiger ist eine solche Bestattung also nicht unbedingt, wobei es inzwischen auch Leihsärge gibt. Ohne Sarg ins Grab und ohne dafür religiöse oder weltanschauliche Gründe zu haben. Laut Alexander Hellbach dürfte das bereits in 4 Bundesländern möglich sein.
Das wären in dem Fall Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen.
Da schreiben die Bestattungsgesetze für sarglose Bestattungen nämlich keine religiöse oder weltanschauliche Begründung vor. Einzig der Wille des Verstorbenen soll ausschlaggebend sein. Auch Schleswig-Holstein plant eine solche Regelung. Und auch weitere Bundesländer sind dabei, ihre Bestattungsgesetze zu liberalisieren.
Dann kommt aber die nächste Hürde, das ist dann die örtliche Friedhofssatzung. Und nur wenige Friedhöfe sehen überhaupt sarglose Bestattungen vor.
Stichwort kommunale Selbstverwaltung. Was das Bundesland in Bestattungsfragen erlaubt, müssen die Kommunen nicht zwingend auch umsetzen. Deshalb sind muslimische Bestattungen auch nach wie vor nur auf wenigen Friedhöfen möglich. Also sarglose Bestattungen aus religiösen Gründen. Und ganz ohne religiöse Gründe?
Also mir ist kein konkreter Fall bekannt, dass jemand mal ohne religiöse Gründe sarglos bestattet worden wäre. Es kann aber sein, dass das schon mal passiert ist, es keinen Aufreger gab. Ich glaube aber eher, dass es wirklich noch gar nicht vorkam.
Auch der Bundesverband Deutscher Bestatter teilt auf Anfrage mit, die sarglose Bestattung ist aktuell eine Nische und sei nicht überall möglich, da es neben der gesetzlichen Regelung auch auf die Bodenverhältnisse der Friedhöfe ankomme. Und dem Bestatterverband seien ebenfalls keine Fälle bekannt, in denen eine sarglose Bestattung ohne religiöse Begründung genehmigt wurde. Es wird hier also womöglich noch ein Pionier gesucht oder eine Pionierin, Wegbereiter einer neuen Form der Bestattung. Wer daran Interesse hat, dem empfiehlt Bestattungsforscher Norbert Fischer.
So müssen Sie in der Regel selbst darauf dringen, diese Frage zu klären, ob es eine sogenannte Sargpflicht gibt oder auch eine Bestattung ohne Sarg, zum Beispiel in einem Leinentuch, möglich ist. Dieses Recht zu erkämpfen wäre Teil einer Aufklärungskampagne im Umfeld der Bestattungskultur.
Die Bestattungskultur verändert sich ständig und in den vergangenen Jahrzehnten ganz besonders rasant. Gut möglich also, dass auch sarglose Bestattungen irgendwann alltäglich sind.
Christian Röther und die Frage, wer darf sich in Deutschland ohne Sarg bestatten lassen? Wie so oft ist auch das von Bundesland zu Bundesland verschieden. Vielen Klöstern fehlt der Nachwuchs. Immer wieder müssen Orden daher Standorte schließen. Auf der Insel Reichenau im Bodensee war es genau andersrum. Dort haben zwei Benediktinermönche vor einiger Zeit ein neues Kloster eröffnet, wenn auch nur ein kleines, eine sogenannte Zella. Der Ort, den sich die Mönche für ihre Klostergründung ausgesucht haben, ist ein historischer. Vor 1300 Jahren wurde auf der Reichenau schon einmal ein Benediktinerkloster gegründet und nicht irgendeines. Die Klosterinsel Reichenau war im Mittelalter eines der wichtigsten religiösen, wissenschaftlichen und kulturellen Zentren Europas. Heute ist die Insel Reichenau Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und eine Touristenattraktion, wovon man in der Benediktinerzella am Rand der Insel aber kaum was mitbekommt, wie Anke Hagedorn bei ihrem Besuch bemerkt hat.
Ganz an der westlichen Spitze der Reichenau im Ortsteil Niederzell steht die kleine Kirche St. Peter und Paul. Dieser Teil der Insel war einst durch sumpfiges Gebiet weitgehend von der Hauptinsel getrennt. Auch heute noch, abseits des touristischen Trubels rund um die beiden anderen bedeutenden romanischen Kirchen auf der Reichenau, ist Peter und Paul ein Ort der Ruhe und der Besinnung. Gegenüber der Kirche steht ein weiß getünchtes Haus mit grünen Fensterläden, das Pfarrhaus der Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Es wurde 1725 erbaut und dient jetzt auch als Kloster. Neben der Klingel weist nur ein kleines Messingschild darauf hin. Zella, St. Benedikt steht darauf und die Namen der drei Mönche, die dort leben. Pater Stefan Vorwerk, Pater Hugo Eimann und Pater Stephanos Petzold. Stefan Vorwerk öffnet die Tür. Der Benediktiner trägt helle Jeans und einen schwarzen Pullover. Ein hellbrauner Labrador drängt sich zwischen seinen Beinen hindurch nach draußen. Das sei Gino, benannt nach Egino, dem früheren Bischof von Verona, der Ende des 8. Jahrhunderts die Kirche nebenan gründete. Stefan Vorwerk bittet um etwas Geduld. Der Computerexperte sei gerade da, um seinen PC wieder zum Laufen zu bringen. Heutige Technik und monastische Traditionen widersprechen sich für ihn nicht. Benediktinermönche verstehen sich zwar als Bewahrer der 1500 Jahre alten Regeln ihres Ordens, nicht aber als weltabgewandt.
Ich bin als Benediktiner Traditionsträger, aber ins Heute hinein. Und wir leben hier als Zeller im Heute.
Als Stefan Vorwerk 1991, da studierte er gerade in Münster Theologie, während eines Urlaubs erstmals auf die Reichenau kam, gab es seit mehr als 200 Jahren keine Mönche mehr auf der Insel. Für ihn war schnell klar, dass er an die alte Klostertradition wieder anknüpfen wollte.
Ich war erst einmal auf der Reichenau und habe die Gebäude, die Kirchen besucht und habe gespürt, da strahlt was aus von früher, von der Historie. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und eines Tages habe ich den Schritt gemacht und habe das dem befreundeten ehemaligen Bischof von Münster erzählt. Und der hat es dem Bischof von Freiburg erzählt.
Die beiden Bischöfe unterstützten seinen Vorschlag, wieder Mönche auf der Reichenau anzusiedeln. Am 1. September 2001 ließen sie sich auf der Insel nieder. Stefan Vorwerk, der zuvor in Israel gelebt und das Kloster in Tabgha am See Genezareth geleitet hatte, sowie Nikolaus Egender, Altabt der Dormitio-Abtei in Jerusalem. Zunächst war es nur ein Versuch, benediktinisches Leben auf der Reichenau wieder entstehen zu lassen. 3 Jahre später wurde die Cella St. Benedikt, also die Zelle, offiziell errichtet.
Kleinste Einheit eines Klosters ist die Cella. Und das ist sehr sympathisch. Der Name Cella, weil er schon in den Orten Mittelzell, Oberzell, Niederzell drinsteckt.
So heißen die 3 Ortsteile auf der Insel Reichenau. 2010 und 2019 schlossen sich 2 weitere Benediktinermönche der Cella an. Hugo Eimann und Stephanos Petzold. Sie leben nun in einer Wohngemeinschaft im Pfarrhaus. Das sei das schönste Pfarrhaus, das er kenne, sagt Stefan Vorwerk. Der Boden ist mit knarrenden Holzdielen bedeckt. Im Eingangsbereich, dem Besucherrefektorium, steht ein großer Holztisch und ein bemalter Bauernschrank. Die Küche ist klein, das Essen wird vom paritätischen Sozialdienst gebracht. Die Reichenauer Mönche kochen selten selbst, die Zeit reiche nicht dafür.
Ich bin im Moment Leiter der Kirchengemeinde und dazu gehört die gesamte Verwaltung. Das war nicht meine Hauptaufgabe. Meine Hauptaufgabe ist, mit Menschen zusammen zu sein, Liturgie zu feiern, Stundengebet zu halten, die Sakramente zu spenden, Trauung, Taufen, Beerdigungen und all die Dinge, die anstehen, machen wir.
Die 3 Mönche übernehmen die Gottesdienste in allen 3 Kirchen auf der Reichenau. Nur am Wochenende und an den Feiertagen kochen und essen sie dann zusammen im Mönchsrefektorium im hinteren Teil des Pfarrhauses.
Hier essen wir. Hier war vorgetage der Abt von Einsiedeln auch, hat mit uns Mittag gegessen.
Jetzt im Jubiläumsjahr, 1300 Jahre nach der Klostergründung, stehen viele Termine an. Daher sind die Mönche froh, wenn sie mal wieder etwas zur Ruhe kommen.
Wir haben ein sehr zurückgezogenes Dasein, können wir hier pflegen in unserem Haus. Wir haben genug Platz, wir haben also viel Stille im Haus.
Zum gemeinsamen Mittagessen am Sonntag und an den Feiertagen kommen auch die beiden Benediktinerinnen. Sie leben seit 2017 ebenfalls auf der Reichenau, direkt gegenüber vom Pfarrhaus. Araceli Escozon und Rochelle Marie Vidal kommen aus einem Kloster in Quezon City auf den Philippinen und sind Teil der Benediktinerzelle auf der Reichenau.
Wir machen vieles zusammen. Das ist so eine kleine geschwisterliche Liturgie, die wir zusammen feiern. Und das ist sehr anziehend.
Die 3 gemeinsamen Tagesgebete sind öffentlich. Stefan Vorwerk begleitet die gesungenen Psalmen auf einem Psalter, ein Instrument mit einem harfenähnlichen Klang. Die kleine romanische Kapelle, die Gesänge, der Klang des Psalters. Draußen glitzert der See in der Frühlingssonne. Das alles wirkt sehr beschaulich. Da drängt sich die Frage auf, ob Stefan Vorwerk manchmal davon träumt, dass auf der Reichenau wieder ein großes Kloster entsteht wie einst.
Das ist nicht realistisch, dass wir was Großes werden. Wollen wir auch gar nicht. Ich würde mich freuen, wenn noch 1 oder 2 vielleicht mal irgendwie des Weges kommen, die Interesse haben.
Die Zukunft der Zelle auf der Reichenau, seine Zukunft auf der Insel, sieht er so.
Wenn wir dann nicht mehr können, dann haben wir jedenfalls sehr gute Jahre hier gelebt. Und das ist ja auch was. Ich bin jetzt 23 Jahre auf der Insel. Ich glaube, ja, ich möchte nirgendwo mehr hin.
Benediktinermönche auf der Insel Reichenau im Bodensee. Anke Hagedorn hat sie dort getroffen. Und das war Tag für Tag, Redaktion Andreas Mein. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Kontrovers und der Frage, sollte auch Deutschland Geflüchtete nach Afrika ausweisen, so wie Großbritannien das jetzt tun möchte, nach dem sogenannten Ruanda-Modell. Darüber diskutiert gleich mein Kollege Jasper Barenberg mit seinen Gästen und auch mit Ihnen, wenn Sie mögen. Sie können gerne anrufen unter 00800 4464 4464 oder auch eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich bin Anne Seidel, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.